Willkommen bei Histories. Die Geschichte spricht für sich. Hören Sie die Vergangenheit. So lebendig wie noch nie. Ich war nie wirklich still. Nicht in meinem Kopf, nicht in meinen Händen, nicht in meinem Herzen. Schon als ich laufen lernte, tanzten Melodien um mich herum. Ich erinnere mich nicht daran, je ohne Musik gewesen zu sein. Mein Name ist Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. Aber das war zu lang für ein Leben, das so schnell verglühen würde. Also nennt mich einfach Wolfgang Amadeus. Ich wurde geboren am 27. Januar 1756 in Salzburg, einer kleinen Stadt, die damals dachte, sie sei wichtig. Aber mein Kosmos war größer, viel größer. Denn in mir sang es, klang es, vibrierte es. Als hätte Gott selbst mir ein Orchester ins Blut gelegt. Mein Vater, Leopold Mozart, war Musiker, Komponist, Pädagoge. Aber vor allem war er Vater eines Wunders. Meines Wunders. Ich war sein Stolz, seine Hoffnung, sein Projekt. Und ich liebte ihn. Mehr als Worte sagen können. Auch wenn ich später oft gegen ihn rebellierte. Er war mein erster Lehrer, mein erster Fan, mein erster Kritiker. Mit 3 Jahren stand ich am Klavier. Mit 4 spielte ich Melodien nach Gehör. Mit 5 komponierte ich meine ersten kleinen Stücke. Menuett, kleine Tänze. Nichts Weltbewegendes. Aber für einen Knirps, der kaum schreiben konnte, war es Magie. Ich hörte Musik, wo andere nur Luft hörten. In jedem Tropfen Regen war Rhythmus. In jeder Stimme eine Tonart. Ich konnte Töne zählen, Farben hören, Gefühle in Akkorde übersetzen. Ich war nicht normal. Und meine Familie wusste das. Meine Schwester Nannerl war selbst ein musikalisches Wunderkind, aber ich war anders. Ich konnte nichts anderes als Musik. Ich wollte auch nichts anderes. Mit 6 Jahren nahm mich mein Vater mit auf Reisen. Wir spielten vor Fürsten, Königen, Kaisern. Ich trat auf wie ein kleiner Prinz. In Seide, mit Lockenperücke, höflich, flink an den Tasten, glasklar in der Stimme. Das Publikum war begeistert. Nicht nur so, weil ich spielte, sondern weil ich verstand. Weil ich in der Musik war. Nicht außen, nicht daneben, in ihr. Manchmal sprach man über mich wie über ein Wunder der Natur. Er ist wie ein kleiner Affe, der Klavier spielen kann, flüsterte ein französischer Hofdame einmal. Ich lächelte und spielte ihr ein Thema in 5 Variationen, nur mit der linken Hand. Ich war jung, ja. Aber ich wusste schon früh. Ich wollte mehr als Applaus. Ich wollte nicht nur das Gold der Höfe. Ich wollte verstehen. Warum wirkt ein Dur-Akkord wie Sonne? Warum schmerzt Moll? Warum tanzt ein Takt, während ein anderer weint? Ich war besessen, aber glücklich. Meine Mutter sagte einmal, Wolfgang ist nur dann ganz still, wenn er krank ist oder komponiert. Und sie hatte recht. Die Welt um mich herum war laut. Kutschen, Höflinge, Politik. Aber in meinem Kopf war Ordnung. Musik war meine Sprache, meine Heimat, meine Religion. Ich war noch ein Kind, aber mein Weg war klar. Ich war nicht geboren, um Hofmusiker zu werden. Ich war geboren, um zu brennen. Und die Welt mit meiner Flamme zu entzünden. Ich war das Wunder. Aber mein Vater war der Architekt, Leopold Mozart, Komponist, Violinist, Lehrer und der Mann, der mein Leben zu einer Tournee machte. Er war stolz auf mich, keine Frage. Aber sein Stolz war kein leiser. Er war laut, geschäftstüchtig, planend. Er war überzeugt, dass ich ein Geschenk Gottes war und dass es seine Pflicht war, dieses Geschenk der Welt zu zeigen. Unsere Wohnung in Salzburg war klein, aber voller Klang. Meine Schwester Nannerl übte täglich Cembalo, mein Vater lehrte Schüler. Ich spielte Tonleitern und verzog das Gesicht, wenn sie mir zu langweilig wurden. Ich wollte gleich zu den Melodien, zum Herzstück, zum Feuer. Leopold erkannte früh, dass ich mehr konnte als andere Kinder. Nicht nur schneller, sondern tiefer. Ich fühlte Musik nicht als Technik, sondern als Sprache. Und so wurde ich zum Mittelpunkt seiner Pläne. Mit 6 Jahren begann unsere große Reise. Zuerst nach München, dann Wien, dann weiter durch halb Europa. Wir reisten in Kutschen über schlechte Straßen, durch Regen, Wind, Krankheiten, Misstrauen. Ich spielte für Kaiser Franz und Maria Theresia, für Höfe in Paris, Den Haag, London. Man stellte mir musikalische Rätsel und ich löste sie. Man reichte mir Noten und ich improvisierte darüber. Ich war das wandelnde Wunder. Das Kind mit dem unglaublichen Gehör, mit den flinken Fingern und dem glühenden Blick. Aber ich war auch müde, oft krank, Heimweh geplagt. Ein kleiner Junge in einem Erwachsenenleben, von höfischen Blicken umgeben. Mein Vater aber drängte weiter. Er wollte nicht nur Ruhm für mich, sondern auch für sich. Denn hinter jedem erfolgreichen Kind steht ein ehrgeiziger Elternteil. Ich liebte ihn. Aber ich spürte auch, dass seine Liebe an Bedingungen geknüpft war. Ich sollte gehorchen, mich fügen, dankbar sein. Doch in mir wuchs etwas anderes heran. Freiheit. Ich begann, meine eigenen musikalischen Wege zu gehen. Während wir in London weilten, wurde ich in den Bann Johann Christian Bachs gezogen, des sogenannten Londoner Bach. Er lehrte mich Leichtigkeit, Eleganz, Klarheit. Ich zog alles auf wie ein Schwamm. Ich war ein Kind, ja, aber ein lernendes, wachsendes, sich befreiendes Kind. Mit 8 Jahren schrieb ich meine ersten Sinfonien. Mit 9 eine Oper. Mit 10 war ich in Europas Adelskreisen bekannt, aber immer noch ein kleiner Fremdling. In Paris starb ich fast an einer Infektion. In Den Haag wurde ich ohnmächtig nach einem Konzert. Ich sah Ärzte, Apotheken, Betten, in denen ich tagelang lag, während mein Vater Tagebuch führte. Und doch, ich hörte weiter Musik. Selbst im Fieber komponierte ich innerlich weiter. Denn Musik war nicht etwas, das ich tat. Sie war das, was ich war. Zurück in Salzburg war nichts wie vorher. Ich hatte die Welt gesehen und die Welt hatte mich gesehen. Aber Salzburg war eng, die Fürsterzbischöfe misstrauisch. Ich war für viele nur ein Spielzeug Gottes. Kein vollwertiger Künstler. Doch ich wusste, ich war erst am Anfang. Mein Vater wollte mich halten. Ich begann, mich zu lösen. Und so begann der nächste Akt meiner Geschichte. Die Rebellion. Europa kannte meinen Namen, aber keiner kannte mich. Ich war das Wunderkind, das durch die Paläste zog wie ein Schauspiel. Ein kleiner Mozart, fein gekleidet, höflich, brillant und immer bereit zu spielen. Für Herzöge, Fürstinnen, Kardinäle, Könige. Ich war ihr Kuriosum, ihr Tischgespräch, ihr Abendprogramm. Man liebte mich, solange ich unterhaltsam war. Aber man verstand mich nicht, denn ich war kein Affe mit Tasten. Ich war ein Komponist, ein Suchender, ein Junge, der in jeder Stadt mehr aufnahm, als er sagen durfte. Ich sog die Klänge Europas auf. In Paris hörte ich die französische Eleganz, in Italien die Oper, das große Drama, die Leidenschaft, in Deutschland die Strenge, die Form, das Fugengerüst, in London die leichte Klarheit, den freien Geist. Überall begegnete mir Musik, in Kirchen, auf Plätzen, in Hinterhöfen. Ich lauschte den Sängern, den Straßenmusikanten, den Hofkapellen. Alles war mir Schule. Alles war mir Material. Ich komponierte unermüdlich. Opern, Sinfonien, Konzerte, Kammermusik. Ich spielte vor und schrieb weiter. Ich war jung, ja, aber mein Werk wuchs schneller als ich selbst. Doch hinter all dem Glanz lag auch Einsamkeit. Ich war ständig unterwegs, fremd in jeder Stadt, beobachtet, beurteilt. Freundschaften waren flüchtig, Gespräche höflich, Lachen oft aufgesetzt. Nur in der Musik war ich ich. Mein Vater führte uns mit eiserner Hand. Er achtete auf Termine, Finanzen, Kontakte. Er schrieb Briefe, Bilanzen, Bittschriften. Ich schrieb Sonaten. Ich liebte ihn, wirklich. Aber ich begann, seine Enge zu spüren. Seine Vorstellungen von Pflicht, Anstand, Dankbarkeit. Er sah in mir sein Lebenswerk. Ich sah in mir einen Menschen, der frei sein wollte. Mit den Jahren veränderte sich der Blick auf mich. Ich wurde älter. Das Wunderkind war kein Kind mehr. Und das machte mich weniger interessant. Ich war kein süßer Junge mehr, der höfisch parlierte. Ich war ein junger Mann mit eigenen Gedanken. Und so kam die Zeit, in der ich mich entscheiden musste. Bleibe ich die Schöpfung meines Vaters? Oder werde ich endlich mein eigener Schöpfer? Ich kehrte nach Salzburg zurück. Ein Rückschritt. Der Fürsterzbischof behandelte mich wie ein Diener. Ich sollte Musik liefern, nicht träumen. Ich saß am Cembalo, aber innerlich tobte es in mir. Ich wollte weg. Ich wollte nach Wien. Dorthin, wo die Großen lebten. Wo Freiheit möglich schien. Wo die Musik atmete. Ich wusste, dass mein Vater das nicht wollte. Aber ich wusste auch, wenn ich bleibe, verkümmere ich. Ich war zu jung für ein Leben als Hofbediensteter und zu alt, um weiter eine Marionette zu sein. Ich war bereit. Bereit für die Stadt, für den Sprung, für das Leben. Bereit für Liebe, Schulden, Opernhäuser und Wahnsinn. Ich war Mozart. Und ich war auf dem Weg zu mir selbst. Wien, die Stadt der Musik, der Intrigen, der Salons, der Sehnsucht. Als ich ankam, war ich voller Hoffnung und voller Trotz. Ich hatte mich vom Fürsterzbischof losgerissen, hatte Salzburg hinter mir gelassen. Kein Hof, kein Vater, kein Gehorsam mehr. Nur ich und die Musik. Ich wollte frei sein. Ein freier Komponist ohne festen Dienstherrn. Ein Künstler, der für niemanden schrieb. Außer für die Musik selbst. Aber Freiheit, das lernte ich schnell, kostet. Und ich war schlecht im Rechnen. In Wien wurde ich zur Sensation. Zuerst. Ich spielte Konzerte, füllte Säle, unterrichtete reiche Schüler. Man bestaunte meine Virtuosität, meine Geschwindigkeit, meine Eleganz. Ich schrieb Klavierkonzerte, die bis heute die Welt verzaubern. Ich improvisierte wie besessen. Manchmal ganze Sätze, live, vor Publikum. Ich war lebendig und ähnlich ich selbst. Doch Wien war auch eine Stadt der Fassaden. Die Mächtigen lächelten, aber gaben selten Aufträge. Die Höfe applaudierten, aber zögerten beim Bezahlen. Und ich lebte über meine Verhältnisse. Ich liebte das Leben. Zu sehr. Ich ging auf Bälle, trug teure Stoffe, aß gut, spielte gut, gab zu viel. Und das Geld floss. Erst in Bächen, dann in Tropfen, dann gar nicht mehr. Ich schrieb, um zu überleben. Sinfonien, Sonaten, Tänze, Kantaten. Für Geld. Ich unterrichtete Kinder, deren Eltern mir kaum zuhörten. Ich verschickte Bittbriefe. Und ich schämte mich dafür. Aber auch in dieser Zeit schrieb ich Dinge, die unsterblich wurden. Meine Oper, Die Entführung aus dem Serail, war ein voller Erfolg. Rhythmisch, exotisch, voller Gefühl. Ich spürte, die Oper war mein Zuhause. Dort konnte ich Geschichten erzählen, Menschen zeichnen, Seelen entblößen. Dort war Musik nicht nur Klang, sie war Theater, Leben, Wahrheit. In Wien lernte ich auch Salieri kennen. Und nein, er war nicht mein Todfeind. Er war höflich, kontrolliert, ein typischer Hofkomponist. Wir waren Rivalen, ja. Aber der Hass kam erst später. Aus den Geschichten der anderen, nicht aus unseren Herzen. Ich war nicht reich, nicht anerkannt, nicht bequem. Aber ich war frei. Und diese Freiheit machte mich zum Genie. Aber sie trieb mich auch in den Wahnsinn. In Wien begegnete ich auch der Liebe. Nicht auf den ersten Blick, nicht wie in der Oper, aber ich liebte sie mit einer Wärme, die mich hielt, wenn alles andere zerfiel. Konstanze, meine Frau. Sie war leicht, warm, manchmal naiv, manchmal klüger, als sie vorgab. Wir lachten viel. Sie war keine Diva, kein Genie, keine Muse aus Marmor. Sie war echt. Sie lachte gern, tanzte gern, war manchmal flatterhaft. Und doch mein Anker. Mit ihr konnte ich atmen. Ich konnte scherzen. Ich konnte, für kurze Zeit, vergessen, wie hoch der Druck war. Wir heirateten gegen den Willen meines Vaters. Ich liebte sie. Er war empört. Er sah in Konstanze keine ebenbürtige Partnerin, keine standesgemäße Verbindung. Aber ich sah in ihr Ruhe. Ein Gegenpol zu meinem rastlosen Geist. Wir bekamen Kinder, viele. Die meisten starben jung. Nur zwei überlebten. Und ich weiß bis heute nicht, wie ich das überstanden habe. Unser Leben war alles. Nur kein Gleichmaß. Wir zogen ständig um. Von Wohnung zu Wohnung, von Gläubiger zu Gläubiger. Immer ein wenig zu spät, immer ein wenig zu laut, immer ein wenig zu viel. Ich gab Konzerte, unterrichtete Schüler, schrieb nachts bei Kerzenlicht. Und am Morgen zählte Konstanze die Kupfermünzen für das Frühstück. Doch trotz aller Schicksalsschläge, ich schrieb. Wie ein Besessener. Die Aufträge kamen. Mal viele, mal keine. Die Mode wechselte, die Gönner auch. Und während andere am Hof Karriere machten, war ich ein freier Künstler ohne Netz. Frei, aber angreifbar. Doch zwischen all dem Elend brannte in mir das Feuer. Ich schrieb, als würde ich mit jedem Takte mein Leben retten. Ich komponierte Streichquartette, Opern, Klavierkonzerte, geistliche Werke, manchmal mehrere gleichzeitig. Ich vergaß zu essen. Ich vergaß die Uhr. Aber ich vergaß nie, dass alles, was ich war, Musik war. Und ich träumte groß von neuen Opern, die Grenzen sprengen sollten. Von Musik, die nicht nur gefiel, sondern veränderte. Ich wollte den Menschen in ihren Seelen treffen, nicht nur ihre Ohren unterhalten. Don Giovanni wurde geboren. Ein Werk über Lust, Schuld, Tod und Strafe. Zu dunkel, sagten manche. Zu wild. Aber ich wusste, ich hatte etwas berührt. Und ich wusste auch, es würde nicht reichen. Denn meine Schulden wuchsen, meine Erschöpfung auch. Ich schrieb Bittbriefe an Freunde, nahm kleine Kompositionsaufträge an, schrieb Tanzmusik für Ballnächte, weil sie schneller bezahlt wurde als eine Sinfonie. Und Konstanze? Sie blieb. Trotz allem. Sie war oft krank und ich machte mir Sorgen um sie. Aber sie war da. Sie tröstete, ertrug, lachte. Sie war meine Familie, wenn alles andere wankte. Manchmal sagte sie, Wolfgang, du bist wie ein Sturm, laut, unaufhaltsam, aber manchmal zerstörst du dich selbst. Ich wusste, sie hatte recht. Ich arbeitete ohne Pause. Ich liebte ohne Schutz. Ich lebte ohne Sicherung. Und mitten im Chaos schrieb ich Musik, die Jahrhunderte überleben würde. Es gibt eine Wahrheit, die ich früh begriffen habe. Genie beeindruckt, aber es ernährt dich nicht. Ich schrieb schneller, als andere dachten. Ich hörte ganze Sätze, ganze Werke, bevor ich die Feder ansetzte. Ich konnte in Gasthäusern komponieren, zwischen Stimmen, Gläsern und Geräuschen. Ich konnte improvisieren wie ein Besessener und dabei nie die Form verlieren. Und doch, ich war ständig am Rande des Ruins. In Wien wurde ich gefeiert, aber selten langfristig bezahlt. Ich schrieb, schrieb, schrieb für Fürsten, Theater, Kirchen, Fremde, manchmal für mich, meistens für Geld. Meine Opern wurden größer. Die Hochzeit des Figaro, ein Stück über List, Lust und soziale Umkehr. Ein Diener, der seinem Herrn die Stirn bietet. Ein Skandal, ein Triumph und doch nur mäßiger Erfolg beim ersten Mal. Dann Don Giovanni. Dunkel, rätselhaft. Ein Verführer, der alle in den Abgrund zieht und mit sich reißt. Ich dirigierte die Uraufführung selbst in Prag. Nachts lag ich mit Fieber im Bett. Am nächsten Morgen stand ich wieder am Pult. Ich konnte nicht anders. Die Musik war wie ein Rausch. Ich war oft krank, ja. Aber sobald ich zu komponieren begann, heilte etwas in mir. Wenigstens für kurze Zeit. Ich schrieb Sonaten, Messen, Konzerte, Quartette, eine Flötenuhr für einen Automaten, Musik für ein Glasharmonika-Instrument, ein Ave Verum, zart und jenseitig. Ich schrieb, um zu überleben, aber auch, weil ich nicht anders konnte. Man lud mich zu Konzerten ein, ich spielte. Man bestellte ein Werk, ich lieferte. Genie auf Abruf. Ich war ein Musiker, aber auch ein Dienstleister. Und dann kam sie, die Zauberflöte. Ein Märchen, ein Ritual, ein Spiel zwischen Licht und Dunkel, Weisheit und Prüfung, Wahrheit und Mut, alles zugleich. Ich komponierte sie in einem Atemzug. Sie war ein Geschenk an das Publikum, an die Zukunft, an mich selbst und sie wurde geliebt. Sofort. Ein Publikumserfolg, ein Kassenknüller, endlich. Aber es war auch mein letztes großes Werk zu Lebzeiten, denn der Tod lauerte schon hinter der Bühne. Eines Tages stand ein Mann vor meiner Tür, ein Bote in dunkler Kleidung. Er bestellte eine Totenmesse, ein Requiem, anonym, bezahlt, ohne Fragen. Ich nahm den Auftrag an, denn ich brauchte das Geld. Doch während ich an den ersten Takten schrieb, spürte ich etwas Seltsames. Es war, als schreibe ich für mich selbst. Das Requiem wurde meine Obsession. Ich komponierte im Bett, in der Badewanne, zwischen Medikamenten. Ich hörte die Stimmen, den Chor, die Posaunen und wusste, ich würde es nicht beenden. Ich, Mozart, wurde vom Leben gefordert und vom Tod geholt. Ich wurde müde. Nicht körperlich zuerst, sondern in der Seele. Es war, als hätte ich mich selbst verbraucht. Jede Note, die ich schrieb, war ein Stück Leben, das ich hergab. Das Requiem ließ mich nicht los. Ich hörte es im Schlaf, in Gedanken. Ich komponierte es zwischen Hustenanfällen, Fieberschüben, Schweißausbrüchen. Ich begann zu glauben, es sei kein Auftrag mehr, sondern eine Vorahnung. Ich schreibe meine eigene Totenmesse, sagte ich zu Konstanze. Sie weinte, ich lachte. Aber wir beide wussten, es war kein Witz. Ich war 35. jung, sagt ihr heute, aber in mir war ein ganzes Leben. Ein Leben voller Reisen, Triumphe, Niederlagen, Verluste, Liebe und Musik, Musik, Musik. Mein Körper gab langsam auf. Ich konnte kaum noch aufstehen. Meine Gelenke schmerzten, mein Bauch war geschwollen, mein Kopf schwer. Heute nennen die Theorien rheumatisches Fieber, Infektion, Quecksilbervergiftung, vielleicht sogar Vergiftung durch Neider. Aber ich glaube nicht, dass mich einer getötet hat. Nicht Salieri. Nicht ein Geheimbund. Nicht ein Fluch. Es war das Leben selbst, das zu viel war. Meine Schüler, Freunde und Constanze gaben ihr Bestes. Sie kümmerten sich um mich, organisierten Helfer, baten um Hilfe. Aber das Geld war knapp. Wie immer. In meinen letzten Tagen sprach ich kaum. Ich hörte nicht Stimmen, Klänge. Ich hörte, wie mein Requiem weiterging. Wie es mich überdauerte. Lacrimosa. Diese eine Passage schrieb ich fast mit letzter Kraft. Die Tränen. Die Klage. Ich konnte nicht mehr weiterschreiben. Ich starb in der Nacht vom 5. Dezember 1791. Leise. Kein Orchester. Kein letzter Applaus. Nur das Atmen, das Verstummen. Man legte mich in ein einfaches Tuch. Kein Prunk, kein Zeremoniell, kein Denkmal. Ich wurde in einem Massengrab beerdigt, wie so viele andere, namenlos, gemeinsam. Constanze konnte sich kein eigenes Grab leisten. Sie war allein mit Kindern, mit Schulden und mit meiner Musik. Doch mit mir war nicht alles vorbei. Franz Xaver Süßmeier, ein Schüler, vollendete mein Requiem. Nicht ganz so, wie ich es geschrieben hätte, aber mit Respekt. Und das Werk wurde mein Vermächtnis. Mein Tod blieb lange unscheinbar, doch meine Musik blieb laut. Und mit ihr wuchs mein Name. Mozart, der Komponist, das Genie, der Junge mit dem Gehör Gottes. Der Mann, der zu früh ging. Ich bin gegangen. Mit 35 Jahren. Kein Denkmal, kein Staatsbegräbnis, kein feierlicher Abschied. Nur ein kalter Morgen in Wien, ein einfacher Sarg und eine Stelle auf dem Friedhof, die heute niemand mehr genau kennt. Aber ich wusste es schon damals. Und ihr wisst es heute. Ich bin nicht fort. Ich bin noch da. In meiner Musik. Wenn du meine Töne hörst, dann hörst du mich. Wenn du die kleinen Hände eines Kindes über Klaviertasten tanzen siehst. Wenn du ein Streichquartett in einer Kirche flüstern hörst. Wenn du in einer Oper sitzt und weinst, obwohl du nicht weißt, warum. Dann bin ich da. Dann bin ich in deinem Ohr. In deinem Herz. In deiner Erinnerung. Ich wurde oft missverstanden, zu Lebzeiten unterschätzt, als zu verspielt, zu leicht, zu gefällig, verspottet. Aber meine Musik war nie oberflächlich, sie war menschlich. Ich zeigte, dass auch tiefe Trauer tanzen kann, dass Licht nicht naiv ist, dass Schmerz nicht schwer sein muss. In meiner Musik weint sogar das Lachen und lacht manchmal der Tod. Ich war nicht perfekt. Ich war eitel, unordentlich, chaotisch, zu großzügig, zu empfindlich. Ich trank, ich spielte, ich verschuldete mich. Ich war oft ein Kind, auch als Erwachsener. Aber ich war ehrlich. Und ich liebte. Ich liebte Constanze, trotz allem. Ich liebte meine Kinder, auch wenn ich sie viel zu früh verlor. Ich liebte meine Freunde, meine Schüler und ich liebte das Publikum. Euch, ihr wart mein Atem, mein Grund weiterzuschreiben, wenn ich nicht mehr schlafen konnte. Mein Applaus war meine Nahrung, mein Trost, mein Himmel. Heute nennt ihr mich ein Genie, ein Wunderkind, ein Mythos. Aber ich war vor allem ein Mensch, der nie aufhörte zu hören. Was von mir bleibt? Nicht mein Grab, nicht mein Besitz, nicht mein Titel, sondern ein Klang, ein Thema, ein Motiv, ein Moment der Wahrheit inmitten des Lärms. Und vielleicht, nur vielleicht, flüstert euch eines meiner Stücke irgendwann zu: Ich bin noch da. Denn ich, Wolfgang Amadeus Mozart, habe nicht nur gelebt, ich habe geklungen. Musik ist die Stille zwischen den Noten. Und ich bin diese Stille. Jede Zeit hat ihre Stimme. Wir hören uns bald wieder. Das war Histories. Die Geschichte spricht für sich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns gern und empfehlen Sie uns weiter.